17. Kapitel. Ahab und Elia stehen sich gegenüber. Glaubte aber der König, der Prophet, durch Hetzreden beim Volk verhöhnt, wäre ohne Anhang, so sieht er sich enttäuscht. Hadad Rimmon. Zwar ein kleines Nest, ganz Megiddo, dazu viele Bergbauern des Karmel, soweit sie in der Nacht zusammenlaufen konnten, stehen geschlossen hinter ihm. Ein Wort, am Vorabend dieses denkwürdigen Tages gesprochen, brachte Elia einen unanfechtbaren Sieg. Finstere Gesichter richten sich auf Ahab und drohend heben sich geballte Fäuste. Die Streitwagen fahren hinter Ahab auf, während das Fußvolk als schwacher Gürtel die weite Fläche vor dem Tor umgibt. Ahabs Zorn kennt kaum noch Grenzen. Ja, sieht es nicht so aus, als ob Obadja ihm die böse Falle stellte? Warum 10 Fechtwagen statt 700? Nur eine Lanzenschar statt 10? Sollte er Elia nicht allein begegnen? Dessen Schar ist 3-mal stärker als die eigene. Und dass die Bauern Waffen tragen, braucht niemand erst zu untersuchen. Knirschend vor Wut pfeift der König Obadja an. Dieser fühlt sich aber ohne Schuld und unter Gottes Schutz. Furchtlos sagt er: Zieh dein Schwert und töte mich an dieser Stelle, wenn ich dich in eine Falle trieb. Wie ich den Tisbiter kenne, ist's ihm nicht recht, dass das Volk sich sammelte. Schau hin, er heißt sie alle zum Babar-Hügel gehen, aber... Ahab winkt ab. Voll Schadenfreude lässt er die Menge aus dem Kordon heraus. Lubbar flüstert Krabot zu. Der König schafft sich selber heute einen Unglückstag. Lässt man denn Bewaffnete aus dem eigenen Wehring schlüpfen? Sind's auch ungeübte Leute. Doch im Zorn sind das die tapfersten. Vom Barbar können sie das Ganze prachtvoll übersehen und lawinenartig unsere kleine Schar begraben. Wenn Elia nicht ihr Feldherr wäre. Doch höre, was es gibt. Elia steht einen Steinwurf weit vor dem Königswagen, erhebt seine Hand. Aha, der Herr rief dich, und du bist gekommen, so höre auch sein Wort. Doch damit du merkst, dass weder Obadja noch ich dir eine Falle stellten, sondern Gottes Macht erkennen sollst, so gebiete deinen Kriegern, sich zur Barbarhöhe umzuwenden. Die Gefühle sind nicht angenehm, den Feind im Rücken auf einem Berg zu wissen. Ahab läuft blaurot an. Das muss er sich von einem hergelaufenen Propheten sagen lassen. Obadja, freue dich, ich habe dies und vieles mit dir abzurechnen, zischt er zitternden Mundes seinem Marschall zu. Gelassen entgegnet dieser: König, du entzogst mir für heute die Befehlsgewalt. Mit anderen Worten, eine Schlappe verdreckt meinen Königsschild. Obadja verschluckt das Ja. Du befiehlst, Ruhm und Verlust sind dein. Ah, wenn man diesen Burschen nicht so nötig brauchte, weil der Sirer 32 Könige unter seinen Hut gebracht, auf der Stelle würde er ihn richten. Der Thisbiter bucht für sich ein Doppel, den beispiellosen Mut, sich allein im Wehrring zu befinden und die vortreffliche Stellung seiner Truppe. Es kostet Ahab seine halbe Ehre, Obadja die Befehlsgewalt zurückzugeben. Das wäre gar nicht nötig, würde er Gott anerkennen. Der Staatsmann weiß, den armen Glanz zu retten. König Ahab, in mancher Schlacht fochten wir zusammen. Als Ritter kämpfst du tapfer, wenn die Verantwortung auf anderen Schultern ruht. Heute bedarf es dessen nicht. Heute hat sich nur das Herz vor dem ewig Heiligen zu beugen. Tust du das, so kommt Gnade über dich und Israel. Inzwischen ist Elia vor die 8 Rosse hingetreten. Ahab, zeige an, wessen Wille in dir wirkt. Was geht dich mein Wille an, du Meuchelmörder, du Landestöter? Bist du es nicht allein, der Israel verwirrt? Nein, ich verwirre nicht, sondern du und deines Vaters Haus. Wer Gott verlässt, tötet Volk, Sippe und Familie. Omri und die Vergangenen hinkten vor dem Herrn. Du aber gehst auf Krücken. Zeige nicht höhnisch deine Füße vor, denn du tust Schlimmeres als alle bisherigen Herrscher insgemein. Sie ließen Baal ins Land. Du jedoch handelst wider jede Wahrheit, jedes Recht. Ich tat dir Gottes billige Forderungen kund, die Baalhäuser zu zerstören, die erdrückenden Steuern aufzuheben, durch die nur die Baalbuhler herrlich und in Freuden leben. Ihre Bosheit, die durch sie verschuldeten Tränen, ließen das Rote Meer überfließen, würde man sie sammeln. Ich sagte, lass die Höhen wieder friedliche Weiden werden. Nicht einmal vom wirtschaftlichen Standpunkt aus sahest du die Wunde, die du deinem Lande schlugst, indem die besten Weiden, die Diener toter Steinfiguren statt lebendige Tiere nähren. Wahrlich, sagt der Herr, es ist gut, ein Haus zu haben, in dem die Menschen sich zu meiner Ehre sammeln. Doch die Herzen sind der beste Tempel, wo man mir die Liebe opfern kann. Du nahmst dem Volk viel Lebensraum, der Israel auch irdisch dienstbar war, das Land, das Josua unseren Stämmen gab. Das Brot nahmst du den Kindlein und hast stattdessen Steinen opfern lassen. Nicht ich habe Israel in dieser schrecklichen Armenzeit verwirrt, sondern du allein. Vom Barbarhügel hallt der Bauernmurren nieder. Gerade sie verloren gutes Land. Ahab droht, sie durch die Kriegswagen niederwalzen zu lassen. Doch die starken Hirten heben spottend ihre Waffen hoch. Deine Streitwagen, König, haben auf der Höhe schlechten Raum. Bei vollem Sturm sausen sie in die tote Schlucht hinab. Ahabs Wut verliert die Zügel. Die Leute haben recht und er ist wehrlos. Auch das hat er dem Tisbiter zu verdanken. Oh, wenn er könnte, doch er ist gebunden. Mit beißendem Hohn verdeckt er dies und ruft. Ich verlöre gern 10 Wagen, um euch in die tote Schlucht zu stürzen. Aber du, Tisbiter, sollst 1000-mal zur Hölle fahren. Du allein hast das große Unglück über mich gebracht. Es gibt keine Hölle, Ahab, in die man hinabfahren kann, als einzig in die gottlose Leere seiner eigenen zerstörten Seele. Deine ist zerborsten, sie wird auf Erden nimmer heil. Was aber meine Seele in sich trägt, das wirst du bald genug erfahren. Gott fragt dich nun ein letztes Mal. Willst du dem Volk die Höhen wieder geben, die Baalhäuser abbrechen, deren Priester aus dem Lande weisen? Rede, und Gott wird sagen, was geschieht. Nur seiner Wut gehorchend brüllt Ahab ohne Überlegung. Nein, ich tu es nicht. Auch nicht, wenn der Himmel weiterhin verschlossen bleibt. Sogar den rohesten der Söldner klopft in Angst das Herz. Wäre es nicht gut, Ahab sagte ja, nur damit es endlich regnet. Er ist König, er kann später wieder anders handeln, wie er will. Des Tages gleißende Helle beißt böser in die Augen als ein Frost der Winternächte. Regen. König, sagt Obadja tief ernst, lass Gott walten, richte das Lebendige auf. Hörst du die Lüfte sich bewegen? Kein Wind, keines Menschen Stimme, sondern Gottes heiliger Mund spricht zu dir. Die Wut vergeht Ahab, dafür nimmt Ratlosigkeit von ihm Besitz. Aber Gott wurde ihm solch leerer Begriff, die letzte Nebensache von allen menschlichen Nebensachen. Was soll er mit ihm beginnen? An ihn glauben? Er glaubt nur an sich selbst. Die große Not. Der wirtschaftliche Standpunkt muss erwogen werden. Gut, lenkt er ab. Die Bauern erhalten ihre Weiden wieder. Er rechnet damit, dass die Gebirgler zufrieden abziehen und sich einen Deut draus machen, ob noch ein Bahlhaus steht, zu dem sie schon aus Arbeit und Bequemlichkeit höchst selten kommen. Die kostbaren Bahlhäuser, mit so vielem Aufwand hergestellt, bleiben. Sie sind meine besten Freunde, denn die Fremden bestaunen sie und zahlen hohe Eintrittsgelder. Armer Ahab, wahr hast du gesprochen. Das Blut gerechter Männer ist der Grund der Lasterhöhlen. Witwen und Waisentränen sind ihr Gemäuer. Die Not des Volkes ist das Dach. Wahrlich, der Aufwand ist unerhört. Aus Tränen, Not und Tod hast du den Götzen Gold gemacht. Gott sagt es dir. So wahr der Himmel über uns ist, so wahr wirst du geächtet sein unter allen Königen auf Erden. Und so wahr er aus dem Bogen seines Bundes und der Gnade die Erde segnet, so wahr wird sie dich nicht aufnehmen, wenn du heute Gott nicht anerkennst. Kein Mensch rundum, der nicht sein Haupt erschüttert neigt. Ahab friert. Was ist zu tun? Er steht auf einem reich verzierten Fechter, der Tispiter wie ein Wanderbursch vor seiner Rosse Huf. Soll er dem Lenker sagen, die ohnehin erregten Tiere loszulassen? Schon will er nach den Zügeln greifen, da sieht er sich durchschaut. Elia fasst dem vorderen Leitpferd in den Zaum. Da halten die 8 Rosse still, wie Lämmer, und senken ihre fein bemähnten Köpfe. Ahab, ausweichen nützt nichts. Hast du keine Antwort? Dann auf der Barbarhöhe dein Volk. Die paar dreckigen Hirten nennst du mein Volk? Da müssten alle Großen aus ganz Israel beisammen stehen, dann hörten wir des Volkes Wort. Nein, dann hörten wir nur die von dir beschnittenen Zungen. Elia wendet sich an die Leute, ihren Zorn besänftigend, der durch Ahabs tolle Rede aufgelodert ist. Bauern vom Karmel, Bürger von Megiddo, seid gute Vertreter Israels und bekennt vor unserem heiligen Gott, was geschehen soll. Einmütig donnert es herab. Nieder mit Baal, Austreibung der Baalischen, Zertrümmerung der Baalhäuser, Baalaltäre und Aschera-Bilder. Und auf den Höhen sollen unsere Herden weiden, die uns Nahrung und Reichtum geben. Nieder mit Baal! Des Volkes Urteil ist auch Gottes Urteil, Ahab. Willst du dich beugen, so fließt kein Blut. Denn der Höchste will ja alle armen Seelen retten. Bist du gegen diesen Spruch, so wirst du allein der Schuldner alles dessen, was geschieht, wie du es bist für jenes, was in der dürren Zeit geschah. Ich kann nicht, murmelt Ahab. Elia stellt ihn vor dem Volke bloß. War das nicht unter vier Augen abzumachen? Sich aller Würde zu begeben ist unmöglich. Hilflos fragt er Obadja, was soll ich tun? Anerkenne Gott, und deine Ehre wird zum reinen Schild, der deine Bürger glücklich macht. Missgelaunt wendet Ahab sich ab. Mit dieser Antwort kann er nichts beginnen, richtiger. Er will sie nicht befolgen. Und wieder zum unbeherrschten Herrscher werdend, ruft er aus. Nur die Höhen gebe ich frei, damit es regnet. Wer soll regnen lassen? Elias Frage zerreißt Ahab ganz. Wer? Der ihn weggenommen hat. So sprich mit Gott, denn der Allmächtige gibt und nimmt, wie es ihm wohl gefällt. Ich? Zu was gibt es denn Propheten? Rede du mit ihm, dass es geschieht. Nun hast du mich vor deinen Kriegern und dem Volk als Gottes Sendling anerkannt, sagt Elia. Ahab erbleicht. Genau das Gegenteil will er. Nie anerkannte er ihn als Prophet. Und lieber wäre er gestorben, als es freiwillig zu bekennen. Nun hat jener ihm vor Zeugen das entlockt. Schlappe über Schlappe. Soldatisch, politisch, wirtschaftlich und Mann gegen Mann. Unerhört. Er kann nur noch retten, was zu retten ist, indem er sich Bedenkzeit vorbehält. Sonderbar. Der Tisbiter scheint auch den Gedanken abzulesen und kommt dem König gleich entgegen. Aha, heute in 8 Tagen sammle dein Volk, die Baalpriester des Baal-Zebub-Hauses und die Aschera-Diener von Samaria an dieser Stätte. Wir steigen auf die obere Trift, auf der seit 5 Jahren kein Vieh mehr weiden durfte. Dort hör es gut, Ahab, entscheidet Gott, denn du hast entschieden und das Volk. So ist es billig, dass der Heilige sein Amen zu dem einen oder andern gibt, um die Macht seiner Herrlichkeit zu offenbaren, unter deren gnädigen Bund eine jede Gottesseele trostvoll leben kann. Ja, ja, so soll's geschehen. Bist du gewiss, Elia? dass es alsdann regnen wird? Ja, Ahab, wenn du dein Wort hältst.